Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog. Wiebke ist Logopädin für neurodivergente Kinder. Und was daran speziell klingt, ist genau das Herzblut, was es braucht, damit sich neurodivergente Kinder und ihre Eltern besser verstehen. Wiebke ist selbst neurodivergent und hat verstanden, dass das Wissen über sich selbst und wie man so tickt entkräften kann, sich anders oder falsch zu fühlen. Mit ihr rede ich heute über ihren Blick auf Andersartigkeit, wer was braucht, um damit nicht überfordert oder allein zu sein. Und weshalb sie so sehr dafür brennt, mit mehr Verständnis für sich und andere die Welt für alle zu vereinfachen. Viel Freude beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. Hallo, liebe Wiebke.
Hallo, Ini. Schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch mit dir heute. Und auch einfach, wir haben natürlich schon wie immer vor dem Podcast ein bisschen hier gequatscht. Und ich freue mich sehr, was für eine schöne Energie du mitbringst. Und dass es, glaube ich, heute ein wirklich cooles Gespräch wird. Danke, dass du heute da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr.
Du bist durch mehrere Dinge mit dem, was du tust, mir immer näher gekommen, denn wir teilen eine grundsätzliche Haltung, glaube ich. Und das ist dieses Selbstverständnis, was so unfassbar wichtig ist, um sich eben weniger machtlos zu fühlen im Alltag und dem eigenen richtig liebevoll begegnen zu können. Seit du 15 bist, wusstest du schon, dass du Logopädin werden willst und nach wenigen Jahren im Beruf hast du dich mehr und mehr auf neurodivergente Kinder konzentriert. Damals noch ohne, dass Neurodiversität vielen ein Begriff war. Heute arbeitest du ganz bewusst mit neurodivergenten Kindern, ihren Eltern und setzt dich dafür ein, in der Gesellschaft mehr Verständnis und Miteinander zu fördern, indem du mit Vorurteilen aufräumst und dein Wissen teilst. Mit dir möchte ich über den Antrieb für dein Tun sprechen, über Diagnosen und ihre Wirkung und wie wir erkennen können, dass wir genau richtig sind, wie wir sind. Doch lass uns erstmal damit starten, dass du hier ankommen darfst. Wie geht's dir denn gerade, liebe Wiebke?
Mir geht's ganz gut. Wir sind gerade in der Phase, uns wieder zu erholen nach einer Grippe. Es ist in den 2,5 Wochen eine Menge liegen geblieben, weswegen es sich jetzt nach viel anfühlt. Aber so unterm Strich bin ich sehr dankbar, dass diese Zeit vorbei ist und jetzt wieder Alltag starten kann.
Ja, das glaube ich. Das reißt immer einen so total raus, ne, wenn man krank ist und wenn alle krank sind. Ja, es tat mir auch wahnsinnig leid. Ich habe das auf deinem Account auch verfolgt und dachte so, oh mein Gott, das ist wirklich, toi, uns hat es dieses Jahr noch nicht erwischt, aber ich habe sehr mit dir mitgefühlt.
Ja, es war auch herausfordernd tatsächlich und es ist schwer, wieder so in Spur zu kommen. Aber
ja, das glaube ich.
Aber wir sind auf einem guten Weg, es läuft.
Umso schöner, dass wir dich heute hier hören dürfen und dass ganz viele Menschen heute davon profitieren werden, dich heute kennenzulernen. Wiebke, bei allem, was du tust, fällt mir eins besonders auf. Du nimmst das Erleben von neurodivergenten Kindern ernst und begegnest ihren Sorgen mit ganz viel Verständnis und Unterstützung. Was hat dich von einer Logopädin zur spezialisierten Logopädin gemacht?
Der Zufall, würde ich sagen.
Der ist ja immer ganz brauchbar, wie ich finde.
Ja, also ich mache das ja mittlerweile seit über 15 Jahren auch schon, wobei die Jahreszahlen so ineinander verschwimmen. Aber ja. Ich habe in einer kleinen Praxis angefangen und in dieser Ortschaft, in der ich damals gearbeitet habe, waren Kinder- und Jugendpsychiater. Und Logopädinnen können Kinder mit einer LAS behandeln. Und dieser Kinder- und Jugendpsychiater hat halt die LRS-Kinder zu mir geschickt. Und darüber habe ich dann noch eine Weiterbildung zur Legasthenietrainerin gemacht. Und eine Neurodivergenz kommt selten alleine. Und plötzlich hatte ich sehr viele LRS-Kids mit der Zusatzdiagnose ADHS vor mir sitzen. Und so begann der ganze Spaß.
War dir das sofort bewusst? Also sind die mit dem Diagnosezettel auch mit ADS und ADHS gekommen oder ist dir selber das erst aufgefallen, dass die vielleicht einfach Dinge anders denken, wahrnehmen und verarbeiten?
Zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht. Und zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich auch noch so, dass ich selbst sehr unbelesen war in dem Thema ADHS, weil das so fern noch war und ich selbst auch die ganzen Vorurteile, die man so in den 90ern mitbekommen hat, noch in mir getragen habe. Das hat ein bisschen länger gedauert, herauszufinden, dass diese Vorurteile gar nicht der Wahrheit entsprechen. Und ich habe teilweise sehr, sehr lange mit einigen Kindern zusammengearbeitet und einige sind mir sehr im Gedächtnis geblieben, wie fantastisch und wie besonders die sind. Und das nahm über die Jahre immer mehr Fahrt auf und ich habe mich auch selbst immer mehr zu diesen Kindern hingezogen gefühlt. Ich habe die so gefühlt einfach. So jetzt im Nachhinein weiß ich, Neurodivergenzen ziehen sich gegenseitig an. Man kann sich gegenseitig besser verstehen und besser fühlen. Und das muss es einfach gewesen sein. Denn auch die Kinder fanden mich ganz großartig zu der Zeit. Und das ist jetzt ja wirklich schon teilweise über 10 Jahre her. Und jetzt vor kurzem hatte ich eine WhatsApp-Nachricht von einer Nummer, die ich nicht kannte. Und im Gespräch kam dann raus, dass das eins von diesen LRS-Kindern gewesen ist, die mittlerweile in Münster als erwachsene Person studiert.
Wow.
Und hat mir dann, das ist 2-3 Monate ist das jetzt erst her, und hat mir dieses Feedback gegeben, das hat mir so viel bedeutet, du hast mir so viel gegeben, du hast mir gezeigt, dass es total, dass ich das trotzdem alles schaffen kann, auch wenn ich Stolpersteine habe. Und ein anderes Kind hat sich auch, oder jetzt mittlerweile Erwachsener, bei mir gemeldet, als mein Kleiner gerade geboren war. Diesen Menschen habe ich kennengelernt, als er im Kindergarten war. Und es kam immer eine andere Diagnose dazu. Und es war wirklich ein sehr, sehr schwerer Weg. Und ich habe diesen Menschen, diese Person, diese Seele so leiden sehen über die Jahre. Und aber auch gemeinsam die Kurve zu bekommen. Und auch das war eine WhatsApp-Nachricht. Und da stand nur drin, ich wollte dir nur sagen, ich habe mein Abitur geschafft und das habe ich unter anderem ganz viel dir zu verdanken. Und das sind dann schon so die Momente, da rollen die Tränen, da rollen die Tränchen einfach.
Du, ich ist bei mir auch schon völlig on point gerade, mir rollen auch schon die Tränen, es berührt mich sehr. Ich kann es auch nachfühlen dahingehend, wenn ich Eltern mit ihren Kindern begleite und irgendwann Eltern auch widerspiegeln und sagen, ich sehe jetzt, dass mein Kind gar kein herausforderndes Verhalten zeigt.
Ja, die sind, wie sie sind und sie sind, ich sag auch den Kindern und auch den Eltern immer, nicht besser, nicht schlechter, einfach nur anders. Und das ist so wichtig und vor allen Dingen, weil wir ja gerade in einer Zeit leben, wo anders sein, also wir sind ja gerade an einem Punkt, wo anders sein ja auch okay ist. Niemand, kein Mensch ist so wie der andere. Und es ist tatsächlich normal, nicht normal zu sein und anders zu sein und sich voneinander zu differenzieren, aber trotzdem miteinander zu leben.
Ich glaube, das ist auch so eine grundsätzliche soziale, so ein Spannungsfeld, ne? So eine Widersprüchlichkeit. Einerseits wollen wir nicht die Konformität, wir wollen wir selber sein und andererseits ist das so beängstigend, weil was ist, wenn wir damit anecken oder nirgendwo mehr zugehörig sind, ne? Das ist einfach ein Spannungsfeld, wo gerade auch Kinder natürlich sich erstmal noch zusätzlich finden müssen, dazu, dass die unsere ganze komplexe Welt einfach auch erlernen, ne?
Das ist noch so ein Zusatz. Die müssen ja sowieso groß werden und in jetzt bei den neurodivergenten Kindern in einem System auch lernen, das ja gar nicht für sie gemacht ist. Also Schulsystem ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
Ich weiß noch nicht, ob wir die Schublade aufmachen.
Nein, machen wir bitte nicht, aber wir so als Randnotiz. Schule ist ein ganz anderes System, das lassen wir besser nur so als Randnotiz.
Die wachsen in diese große Welt rein und dann ist noch das Schulsystem, in dem sie nicht so richtig mitgedacht werden.
Genau, und das Schulsystem, das funktioniert halt einfach nicht so für die neurodivergenten Kinder und die haben dann halt noch diese Zusatzleistung, die sie erbringen müssen. Ne? Sie müssen den Schulstoff, den man ja lernen muss, sowieso lernen und dann aber diese ganzen zusätzlichen Päckchen, die noch zu tragen sind. Deswegen, es ist nicht leicht und ich freue mich sehr, dass man schon so eine kleine Veränderung erahnen kann, auch wenn es noch ein bisschen länger dauert.
Ich empfinde das ja oft so und vielleicht, damit können wir vielleicht das Thema Schule wieder so ein bisschen einfangen oder abschließen. Ich glaube, dass grundsätzlich dass Kinder mitgedacht werden, die neurodivergent sind, die eine geistige Behinderung haben, eine Entwicklungsverzögerung, welcher Art auch immer. Immer wieder erlebe ich, Inklusion dient halt allen. Auch die neurotypischen Kinder stoßen ja in der Schule an ihre Grenzen. Und wenn wir endlich in dieser Bereitschaft wären, und das verlangt es, glaube ich, vorrangig uns Erwachsenen ab, ein Vertrauen darauf zu haben, dass ein vermeintlich chaotischeres System zu genauso viel Potenzialentfaltung und Ergebnis führen könnte, dann hätten wir plötzlich ganz andere Möglichkeiten.
Ja, da bin ich total bei dir. Ich sehe es genauso, tatsächlich. Ja. Weil auch dieses Voneinander lernen und
total.
Direkt schon im alltäglichen Leben zu sehen, dass es okay ist, anders zu sein, dass jeder Mensch seine persönlichen Stärken und seine persönlichen Stolperstellen hat. Genauso soll es ja eigentlich sein.
Total. Es würde uns allen ganz, ganz viel Druck rausnehmen. Ja. Über die Arbeit mit neurodivergenten Kindern hinaus widmest du dich ja mittlerweile auch vor allem ihren Eltern. Etwas, das deine und meine Arbeit ja auch gemeinsam haben. Was hat dich dazu bewogen, Eltern mehr in den Blick und in die Begleitung einzubeziehen?
Bei Divers gedacht geht es tatsächlich um die Kinder. Ich möchte einfach nur, dass es den Kindern gut geht, weil ich bei der Arbeit oder auch bei Freunden im Privaten sehe, wie sehr diese Kinder leiden können, wenn es nicht gut läuft, wie schwierig es ist, was die für einen persönlichen Struggle haben, dass sie wirklich irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie glauben, es ist meine Schuld. Es ist einfach ganz alleine meine Schuld und ich bin falsch. Und deswegen mache ich das mit Divers gedacht. Aber Kinder haben halt einfach keinen Zugang zu Social Media, was ich wirklich gar nicht schlecht finde, aber ihre Eltern. Und das heißt, ich muss die Eltern ins Boot holen, damit ich den Kindern helfen kann.
Mhm.
Deswegen, gibt es ja zum Beispiel auch diese Reihe mit den Reels, die für die Kinder sind, wo es kindgerecht erklärt wird, dass die das auch verstehen. Aber die Kinder brauchen halt zu Hause Leute, die ihnen den Rücken stärken, was ja wirklich viele, viele, viele Eltern machen. Ne? Also, aber einige Eltern brauchen einfach nochmal ein anderes Mindset. Ich sehe das auch manchmal so in den Beratungen, dass es immer noch Elternteile gibt, die sagen, das Kind ist krank. Die Zukunft funktioniert so nicht, wie wir uns das für unser Kind ausgemalt haben. Ja, sorry, aber wann funktioniert denn schon mal ein Gedankenkonstrukt, was man sich für in den nächsten 15 Jahren überlegt hat? So, ne?
Manifestier es dir hin, es wird schon werden. Ja.
Zuerst ging es mir um die Kinder, dafür muss ich die Eltern aber ins Boot holen.
Mhm.
Und viele Eltern kriegen ja auch von außen immer noch gesagt, es ist der Erziehungsstil. Es ist die Art und Weise, wie mit den Kindern umgeht. Ne? Und viele Eltern brauchen da auch einfach die Bestärkung, dass sie es eigentlich richtig machen, weil es sind ja die Eltern. Aus dem Bauchgefühl heraus machen die meisten es ja einfach schon richtig. Aber manchmal ist es so, dass sie doch noch so einen kleinen Dreh ins richtige Mindset einfach benötigen und nicht sagen, mein Kind ist krank, sondern sagen, das Gehirn meines Kindes funktioniert einfach ein bisschen anders. Aber wenn ich die äußeren Umstände zu Hause ein bisschen anpasse, das heißt, ich zwinge es nicht am Tisch zu sitzen, um Hausaufgaben zu machen, sondern ich lasse es auch gerne mal bauchliegend auf dem Boden die Hausaufgaben machen. Oder wir müssen nicht unbedingt jeden Abend zusammen Abend essen. So, wenn es meinem Kind gerade besser geht, wenn es eine Hörgeschichte in seinem Zimmer hört und dabei alleine ist, weil es die Ruhe braucht zur Regulation, dann ist das so. Dann möchte ich das Kind nicht dahin treiben, dass es das jetzt machen muss. Und deswegen ist das mit der Elternarbeit so ein bisschen mehr geworden.
Dazu gekommen.
Genau.
Ich finde es ganz spannend, wenn ich dir gerade zuhöre, weil da dockt wahrscheinlich meine Arbeit an deine Arbeit an. Ich merke ja, bei mir kommen Eltern an, die damit so einen krassen emotionalen Struggle haben. Ne? Also gerade wenn es um, sage ich mal jetzt nicht tiefer gehende Herausforderungen liegt, die ich bearbeite, dann geht es erstmal um emotionale Blockaden. Das heißt, ich habe eine klare Sicht, ne? Aber irgendwas hält mich davon ab, rational so zu handeln, wie ich das möchte. Ne? Eigentlich sehe ich, mein Kind braucht die Ruhe, aber emotional sage ich, du sitzt mit uns am Tisch. Weil ich Angst davor habe, was andere Eltern dazu sagen, weil ich Angst davor habe, ob der da nie still sitzen kann, um irgendwie in Ruhe Dinge zu erledigen. All solche Sachen. Und das ist ja das, was ich erlebe und weshalb ich das an deinem Content auch so wertvoll finde, auch in der Art, in der du diesen emotionalen Struggle immer nochmal spiegelst und sagst, hey, ich weiß, dass das super unangenehm ist, ein desreguliertes Kind vor sich zu haben, ja, was dann auch noch gar nicht mit dir in Beziehung treten kann. Also es ist ja das Erleben, was ich häufig habe, wenn es um neurodivergente Kinder geht. Auch in meiner eigenen Familie erlebe ich das. Wenn ich eins meiner Kinder als sehr dysreguliert erlebe, dann kann es sein, dass es eben nicht funktioniert. Und dann nehmen wir mal die Säuglingsphase, dass ich mein Kind nicht schuckel auf dem Arm und es beruhigt sich wieder. Und das birgt ganz viel Verzweiflungspotenzial, finde ich ja, für Eltern, weil du dich fragst, krass, bin ich dafür einfach nicht gemacht? Vielleicht liebe ich mein Kind nicht genug oder vielleicht spürt mein Kind das nicht genug, dass es sich darauf einlassen kann. Und ich finde, das ist halt so ein krasser Bruch ja auch in dieser Beziehung. Und mein Erleben, und da bin ich echt gespannt, wie du das siehst, mein Erleben ist, wenn wir über souveräne Elternschaft gehen, dann kann auch ein souveränes Kind wachsen. Wenn ich aber versuche, ein souveränes Kind heranzuziehen, dann trifft es immer noch im Zweifelsfall auf unsouveräne Eltern. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Wie erlebst du das in den Beratungen? Also wie viel arbeitest du mit dem Kind und wie viel mit den Eltern?
Also mit den Kindern arbeite ich gar nicht. Das mache ich, also jetzt bei den Elternberatungen arbeite ich wirklich nur mit den Eltern. Ich spalte das wirklich, ich trenne das sehr stark voneinander. Ne? Die Kinderarbeit habe ich wirklich nur in der Praxis, im therapeutischen Bereich. Und die Elternberatungen sind halt Elternberatungen. Ne? So. Was ich halt wirklich oft erlebe, ist halt dieses Standing, aber die anderen machen das ja so. Oder ich habe das als Kind selber so gelernt. Wir haben das zu Hause auch so gemacht. Und natürlich lernen wir Menschen am Modell. Es liegt ja sehr, sehr nah, dass wir, wenn wir erwachsen sind, es sehr ähnlich machen, wie unsere Eltern es mit uns getan haben. Ne? Das sind ja, man nimmt das halt einfach so mit. Und sich von diesem erlernten Verhalten unter Umständen trennen zu müssen, weil es jetzt für die eigene Kernfamilie nicht mehr funktioniert, das fällt unfassbar vielen Eltern sehr, sehr schwer.
Total.
Sehr schwer.
Ja. Ja,
gerade dieses Thema Essen. So, am Tisch wird sich still benommen, also man zappelt nicht, entweder manche möchten sich unterhalten, manche möchten, dass man, während man isst, halt nicht redet, ne? Und aber immer dieses, weil man das so macht, weil ich das auch so als Kind erlebt habe. Ich fand das immer schön in meiner Kindheit, abends mit den Eltern zu sitzen. Ja, das ist ja schön für dich. So, aber wie sieht es denn aus für dein Kind? Ich erlebe das gerade, wir setzen uns sehr gerade mit dem Thema Schulwechsel auseinander, weil das große Küken jetzt Sommer in die 5. Klasse kommt. Und ich erlebe das von anderen Eltern so, die Kinder sollen aufs Gymnasium gehen, damit die dann die besten Möglichkeiten haben. Aber was ist denn, wenn ich ein neurodivergentes Kind habe, das kognitiv durchaus dazu in der Lage ist, den Stoff vom Gymnasium zu können, aber alles andere nicht. Selbstorganisation, Arbeitsgedächtnis, den Schulweg, soziale Kompetenzen. Ne? Viele Kinder ecken halt auch im sozialen Bereich an, weil sie anders wirken können als ihre Mitschüler. Mhm. So, und wenn das aber dazu kommt, dann schaffen sie das Gymnasium halt nicht. So,
ja.
Und wenn dann halt eine andere Schulform besser funktioniert, dann ist das okay, weil es geht ja darum, was für das Kind am besten ist und nicht das, was die
Total.
Eltern sich halt, als das Kind geboren wurde, für ihr Kind gewünscht haben.
Ja, und das hat ja auch, ne, zumindest wenn ich da immer drauf gucke, auf die Eltern ganz viel mit Zukunftsängsten zu tun. Ne? Wir haben die Angst, dass unser Kind irgendwann nicht auf eigenen Beinen stehen kann, dass es sich nicht selber finanziell über Wasser halten und tragen kann, dass es nicht in die Selbstorganisation kommt, die ihm ein gutes Leben ermöglicht. Ja. Und das hat ja auch Ängste damit zu tun, so, boah, und das muss man mal ganz ehrlich sagen, es hat mit eigenen Ängsten zu tun, wie krass bin ich an die Förderung meines Kindes ein Leben lang gekoppelt. Ja, das ist total schwer, sich das einzugestehen, aber das ist etwas, was im Hintergrund als Programm einfach mitläuft. Fall. Und das ist so wesentlich, finde ich, in der Elternarbeit, dafür auch einen Raum zu schaffen ne, und zu sagen, hey, ja, es ist total schwer, sich von eigenen Prägungssachen zu lösen. Ja. Ne? Und wir erklären das immer gerne mit der Psychoedukation einer Theatermetapher. Ne? Wir haben so ein inneres Theaterstück, das läuft seit der Kindheit mit. Mhm. Ne? Und das ist so ein bisschen wie Phantom der Oper. Wenn du irgendwie dann in deinem realen Leben heute mit deiner Kernfamilie die gleichen Dinge erlebst, dann ist das, als würde dir die Soufflöse sagen, was als nächstes dran ist. Und das machst du dann einfach auch, ganz unhinterfragt.
Genau.
So, boah, ist ja deine Rolle. Da bist du groß geworden.
Ja, genau.
So, ne? Und das ist halt nicht leicht, weder für Kinder noch für Eltern. Also da können weder du noch ich kommen und sagen, guck mal, ich leg dir ein neues Drehbuch hin, ab morgen spielst du bitte Herr der Ringe statt Phantom der Oper. Dann werden die sagen, Alter, dafür habe ich keine Zeit, das zu lernen. Weiß ich gar nicht wie. schaffe ich nicht in meinem Alltag. Es geht also viel mehr darum, sich überhaupt erstmal, genau wie du sagst, dafür flexibel zu halten, zu sagen, ich spüre, dass es in meiner Familie sich für mich und fürs Kind nicht mehr wohlig anfühlt. Darf ich mir erlauben, das System neu zu denken?
Ganz genau. Das, gut, dass du das gesagt hast, weil ich sehe es genauso. Und aber dieses, das ist wie so ein Lichtschalter, der an und der plötzlich angeht.
Voll.
Diese Erkenntnis, und das ist alles andere, ist ein schleichender Prozess. Du kannst nicht von jetzt auf gleich alles sofort umstellen, auf gar keinen Fall. Aber dieser erste Gedanke, dieser winzig kleine Funke ganz am Anfang, ich darf mal.
Ja.
Das ist so, das macht plötzlich Ping. Ja.
Game changing. Ja. Ja, voll. Es ist halt ja auch, es geht dann ja auch eben nicht mehr um Regulation, also dich selber auch ständig zu regulieren und in Kontrolle zu sein, sondern es ist so eine Erlaubnis, dass darin ja auch plötzlich wieder was entsteht, was ganz viele neurodivergente Familien nicht erleben. Eine Leichtigkeit zu spüren im Alltag. Darf mal wieder einfach sein. Ne? Das kennen ja auch viele nicht. Weißt du, was mich so interessiert, ist so ein Stück weit, wir haben schon gerade drüber gesprochen, auch als du gesagt hast, ne, da gibt es Kontakte, die zu dir Kontakt aufnehmen wieder, um dir zu berichten, wie weit sie gekommen sind. Und du hast ja auch ein Buch über ADS und ADHS geschrieben, wo ich auch sehr spannend finde, dass es sowohl um die kindliche Perspektive geht, als auch die eines Erwachsenen, der das Kind in sich trägt, was das kennt. Wunderschön, möchte ich auch an der Stelle einfach nochmal empfehlen, falls ihr das Buch noch nicht kennt, die Sache mit dem Wollknäuel von Wiebke Hilscher, bestellt es euch bitte. Wenn ihr auch nur ansatzweise Idee habt, euch betrifft das Thema oder eure Kinder, es ist wahnsinnig erhellend und sehr, sehr ermutigend und ich kann euch das sehr empfehlen. Etwas, was finde ich ja ganz, ganz klar ist, auch im Vorwort deines Buches, ADS und ADHS, das ist keine Krankheit, das ist keine Unzulänglichkeit, sondern es ist eine Neurodivergenz, mit der man die Welt anders sieht, anders fühlt, denkt und erlebt. Wozu dient denn aus deiner Sicht eine Diagnosestellung und wem dient sie denn am meisten?
Ich finde, es dient zweierlei Sachen. Aus der praktischen Perspektive finde ich, dass eine Diagnosestellung wichtig ist für die Kinder, denn nur so bekommen sie die Hilfsmittel im Schulalltag, die sie benötigen.
Mhm.
So.
Ja.
Du bekommst viel wesentlich leichter eine Schulbegleitung, wenn du eine Diagnose hast. Du bekommst Ergotherapie und Verhaltenstherapie leichter, wenn du eine Diagnose hast. Du bekommst medikamentöse Behandlung in Form von Methylphenider zum Beispiel, nur ausschließlich, wenn du eine Diagnose hast. Und für viele Kinder sind gerade die Medikamente der Gamechanger. Das ist jetzt nochmal, auch das packen wir nur an den Rand, wie das Thema Schule, weil das ja auch,
wir gucken mal kurz rein in die Schublade,
sehr umstritten das Thema, aber Tatsache ist, es ist für viele Kinder, nicht für alle, aber für viele Kinder ein Gamechanger.
Ja.
Und das erfordert zu 100% die Diagnose. Nachteilsausgleich ist ja auch nicht immer so einfach und auch da ist es ein bisschen schwieriger. Letztendlich ist es im Ermessen der Schulleitung, ob man für eine reine ADHS einen Nachteilsausgleich bekommt. Aber die Schule braucht halt ein Blatt Papier, wo drauf steht ADHS. So, das ist so der praktische Hintergrund, wofür man eine Diagnosestellung braucht, ne? Der andere Punkt, das ist viel auch emotional, denn die Kinder fühlen ja, genauso wie ihre Eltern, dass da irgendwas im Untergrund schlummert. Manchmal schlummert es auch ein bisschen lauter oder schreit. Aber es ist halt immer diese Ungewissheit. Ja, nein, vielleicht, in welche Richtung kann ich gehen, was könnte es sein? Oder halt in dieser Phase ist es bei vielen Eltern so, dass sie sagen, machen wir was falsch? Liegt es doch an unserer Erziehung, wie alle anderen immer sagen? Sind wir zu streng? Sind wir zu läppisch? Sind wir Helikoptereltern? Das Wort hasse ich wie die Pest. Die Kinder wiederum denken sich bei sich so, ich bin dumm. Ich sehe ja an meinen Mitschülern, an meinen Freunden, dass die Sachen einfach so aus dem Handgelenk schütteln, aus dem Ärmel schütteln und das mit einer halben Arschbacke machen. Und warum ist das für mich so schwer? Ich gebe hier alles. Ich mache ja wirklich, ich sitze nicht am Nachmittag hin. Ich mache viel mehr als die anderen und ich reiß mich so zusammen und ich versuche wirklich so zu sein wie die anderen. Und trotzdem geht es mir immer schlecht oder es reicht nie aus. Oder sie sagen, ich bin zu viel. Und das macht ja was mit den Kindern.
Oh Gott, ey, ich merke auch wirklich, Entschuldigung, muss ich wirklich an der Stelle gerade sagen, wie sehr mir die Tränen kommen gerade. Wir erleben das natürlich an unserem ältesten Kind, klar, der hat das Down-Syndrom. Da habe ich das erste Mal das Wort gehört, ein Störungsbewusstsein zu haben.
Ja, genau. Ja.
Und ich habe das damals gehört und habe gedacht, hä, wie, verstehe ich nicht. Und dann, wir haben eine sehr tolle Logopädin auch an unserer Seite, liebe Grüße an Denise an dieser Stelle noch, als sie mir das damals erklärt hat, worum es beim Störungsbewusstsein geht, nämlich das Empfinden dafür, genau das wahrzunehmen. Ich komme da nicht drüber, ich komme da nicht hin. Und an anderen zu sehen, die haben das nicht. Ja. Und es treibt mir deshalb so sehr die Tränen in die Augen, weil ich das halt auch bei einem unserer anderen Kinder wahrnehme, wo ich auch glaube, dass eine Neurodivergenz im Raum steht, wo ich halt merke, ja, ich habe solche Sätze von meinem Kind auch schon gehört. Ich bin ja dumm und ich bin halt immer. Und das ist schlimm, das auszuhalten. Ja.
Genau, die haben halt, die haben dieses Gefühl, die ecken halt auch mit Freundschaften an, ne?
Also total.
Und ganz ehrlich, es ist ja nicht nur, dass sie in der Schule nicht zurechtkommen unter Umständen, dass sie starke Gefühle bei den Eltern haben, die, wenn die Kinder noch keine Diagnose haben, auch nicht richtig wissen, wie sie denn jetzt darauf reagieren. Natürlich reagieren die Eltern mit dem Bauchgefühl meistens richtig, ne? Aber auch die Eltern brauchen etwas in der Hand, schwarz auf weiß. Das Kind braucht einen Namen, in Anführungszeichen. Ne? Und dann gibt es halt, wie gesagt, die soziale Komponente. Denn Kinder können auch nicht so nett sein, ja?
Also schön umschrieben, wie du das hast, finde ich.
Das ist halt auch, dass die sagen, nee, heute will ich nicht mit dir spielen, du bist total komisch oder du bist so viel oder was viele Kinder mit ADHS haben, dieses sprunghafte Spielverhalten, wo die anderen dann sagen, du hast gesagt, wir spielen das und jetzt wechselst du deine Meinung, ich komme nicht darauf klar, ich habe keinen Bock mehr mit dir zu spielen. Und das macht was mit der Kinderseele, dass die über einen langen Weg echt unglücklich werden. Und wenn man aber diese Diagnose hat, dann hat man ein Packend. Dann hast du endlich einen Zipfel, den du packen kannst und daran kann man sich orientieren. Das Schlagwort ist Psychoedukation.
Total.
Ich finde das und dafür habe ich dieses Buch geschrieben, weil die Kinder müssen verstehen, was bei ihnen anders ist. Nicht falsch oder krank, sondern anders. Sie müssen sich selber besser kennenlernen. Sie müssen ihre Stärken kennenlernen und man kann ja auch mit Stärken sehr viele Stolperstellen ausgleichen. Und sie müssen aber auch ihre Stolperstellen kennenlernen. Ne? Ich finde es ganz fantastisch. Ich kenne ein Kind, das ist sehr weit in der Psychoedukation. Das kennt sich wirklich, ne, auch bedingt durch das Wollknäuel-Buch. Das ist wirklich tief in der Psychoedukation drin, kennt seine Diagnose und so. Und hat im Englischunterricht, keine Ahnung, zu viele Vokabeln auf jeden Fall aufbekommen. Und dann so dieses klassische, auf der linken oder rechten, auf der linken Seite steht die eine Sprache, auf der anderen Seite steht die andere Sprache und man muss jetzt auswendig lernen. Und dann, weil es auch ein bisschen unruhig gewesen ist, hat die Lehrerin das Kind dann auch noch in die letzte Reihe gesetzt. So, Worst-Case-Szenario, kannst du direkt in eine Tonne kloppen. Kind erzählt mir das in der Therapie und wir haben das dann so besprochen, ne, was man jetzt mal handeln könnte. Ne, das Kind ist auch, viele wollen ja selbstbestimmt sein, ne, und lassen sich nicht so gerne von Erwachsenen noch so reinreden. Und das Kind meinte aber, vierte Klasse damals, ich regel das. So. Und dann kam es eine Woche später wieder und meinte so, ich bin jetzt zu meiner Englischlehrerin gegangen und habe gesagt, so, pass mal auf.
pass mal auf, Frau.
Du kannst mich nicht nach hinten setzen. Ich habe ADHS. Ich muss vorne sitzen. Ich muss dich sehen können, weil ich nämlich sonst so schnell abgelenkt bin. Und es geht mir besser und ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich nah an dir dran bin. Ich höre dich dann besser. Ich sehe dich dann besser. Und dann kann ich besser am Ball bleiben. Außerdem ist es so, das Kind ist der Wahnsinn. Außerdem ist es so, dass durch meine ADHS mein Gehirn anders funktioniert. Ich kann mir Sachen nicht so gut merken und ich kann besonders gar nicht so gut auswendig lernen. Das mag ich nicht. Mhm. Das kann ich mir überhaupt nicht merken. Und ich muss das irgendwie anders machen. Und die Lehrerin, und das fand ich so toll, die Mutter hat dann auch nochmal mit mir gesprochen. Die Lehrerin hatte keine Ahnung von der ADHS-Thematik, ist aber voll drauf eingestiegen.
Super.
Und dann haben die sich zusammen überlegt, wie man besser Vokabeln lernen könnte. Und das Ende vom Lied ist, dass das englische Wort ins Vokabelheft geschrieben wird und das deutsche Wort gemalt. Und das hat funktioniert.
Ja, großartig.
Und das Kind ist übrigens am ersten Tag, als es das angesprochen hat mit der Lehrerin, auch in die erste Reihe gesetzt worden.
Großartig.
Und das fand ich, das war so, da habe ich mir gedacht, krass, ja, so soll es sein. Und Psychoedukation geht auch hier, kein Lichtschalter an und aus, sondern auch das ist ein super, super langer Weg. Aber wenn die ein Gefühl für sich bekommen, können sie auch für sich selber einstehen. Dann können sie auch sagen, hey, das kann ich gerade nicht. Das ist eine Stolperstelle bei mir. Das ist wirklich schwierig für mich. Ich versuche das, aber ich brauche halt einfach ein bisschen länger dafür. Und in dem Moment, wo dieser Gedankengang einsetzt, sind die auch lieber zu sich selber, weil dann merken sie halt,
ja,
ich bin gar nicht dumm. Das fällt mir zwar schwerer, aber das ist nicht meine Schuld. Also Scham und Schuld ist ja bei ADHS oder halt auch im Autismus-Spektrum ein ganz, ganz großes Thema. Und aus diesen Gefühlen entstehen ja andere Problematiken, Komorbiditäten, ne? Angststörung, Depression, Essstörung. Das ist ja Zwangsstörung. Das sind ja alles Sachen, die so dieser Rattenschwanz, wenn man sich nicht richtig damit befasst, noch hinterherkommt, spätestens in der Pubertät, fängt das an. Deswegen ist es für mich auch in den Beratungen, auch in den Therapien so unfassbar wichtig, dass die Kinder das kindgerecht vermittelt bekommen. Kindgerecht ist da ganz wichtig und dass die sich selber besser kennenlernen.
Ja, großartig. Ich denke halt die ganze Zeit, während ich dir zuhöre, ne, ich erlebe das ja sowohl in meiner Arbeit mit den Eltern als auch so für mich, dass es erstaunlicherweise nicht so leicht ist, die Diagnose fürs eigene Kind stellen zu lassen. Da kommen schon ganz schön viele Hürden auf Eltern auch zu. Auch manchmal, wenn das nicht gesehen wird, was dem Bauchgefühl der Eltern halt trotzdem entspricht. Ne? Also da haben die Eltern jetzt irgendwie die Wahrnehmung, Mensch, ich habe das Gefühl, die Aufmerksamkeit ist nicht da, die Emotionsregulation ist nicht da. Eigentlich würde ich das aber vielleicht erwarten oder sehe sogar am Geschwisterkind, dass es ja rein theoretisch möglich ist in dem Alter. Ne? Gibt es etwas, was du, so der Shortcut, so was ist der Shortcut, was ich anstoßen muss, als Elternteil der Diagnosestellung entgegenzugehen?
Ich glaube, der erste Punkt ist ganz wichtig, dass man mal anfängt, alles aufzuschreiben, alles zu sammeln, dass man mal eine Liste erstellt, ne? Denn oft sind es halt Gefühle und so Wahrnehmungen, die halt im Alltag schnell aufploppen. Aber es ist halt der Alltag. Es ist halt so, dass es dann auch schnell wieder vergessen wird, weil so viel einfach passiert. Und dass man wirklich sich ganz bewusst vielleicht im Handy eine Liste öffnet und alles einmal aufschreibt. Dass man es auch nochmal visualisiert und nochmal durchgehen kann.
Das heißt, alle Verhaltensweisen, genau. Alles, wo mir irgendwie auffällt, Mensch, da ist was, was ich nicht nachvollziehen kann, warum mein Kind so denkt, tickt oder irgendwas.
Genau, für sich, okay. Um für sich so klar zu werden. Denn im Nachhinein sind es so viele Sachen, die man auch schon im Säuglingsalter beobachten kann. Menschen mit ADHS sind sehr, sehr unzufriedene Babys. Die schreien viel, die haben oft so eine Regulationsstörung mit dabei, die brauchen sehr, sehr viel Körperkontakt, die können ganz, ganz schlecht schlafen. Viele haben auch Probleme überhaupt gestillt zu werden, weil die Babys schon immer wieder abdocken, weil sie zu viele Sachen im Raum wahrnehmen. Das heißt, viele ADHS-Kinder können auch Flaschenkinder einfach sein, weil das mit dem Stillen nicht funktioniert hat. Da fängt das schon an tatsächlich. Und es wird dieses Puzzleteil setzt sich halt im Nachhinein erst zu einem richtig großen Bild zusammen. Aber so eine Liste zu erstellen, wirklich von Anfang an, ist sehr, sehr hilfreich. Deswegen fängt tatsächlich die Eltern in der Elternberatung bekommen immer einen ellenlangen Fragebogen per Mail vorher zugeschickt, den sie ausgefüllen müssen. Der geht teilweise, wenn der dann ausgefüllt ist, über 12 DIN A4 Seiten und der fängt wirklich im Babyalter an.
Ja.
So. Und wenn man das für sich klar hat und gesammelt hat, dann wäre so der nächste Schritt, wie sieht es in anderen Bereichen aus? Denn das ist ganz wichtig. Man bekommt die Diagnose nur, wenn es in allen Lebensbereichen ähnlich aufgestellt ist. Das heißt, der nächste Gang wäre dann quasi die Kita, aber eher die Schule, weil da ploppen meistens die ersten großen Probleme auf. Wenn die Schule es ähnlich sieht, dann geht's weiter zum Hausarzt und dann halt eine Diagnosestelle zu suchen, was nochmal auch ein anderes Thema ist, weil das ist gar nicht so einfach, Diagnostika zu finden und da schnell einen Platz zu bekommen.
Total.
Das Problem, was tatsächlich sehr viele Eltern haben, ist, dass die Kinder ja maskieren. Das heißt, im Safe Space zu Hause lassen die alles raus. In der Institution sind sie hauptsächlich, deswegen kriegen sie auch sehr viel nicht vom Unterricht mit, damit beschäftigt, sich anzupassen. Sich zusammenzuhalten, sich zusammenzureißen, dazuzugehören.
Total.
Weil sie wollen Freunde haben, sie wollen nicht der Außenseiter sein, also passen
Absolut.
Sie sich an und maskieren. Und bei einer Diagnostik ist es ja zum Beispiel so, es gibt ein Anamnesegespräch, es gibt Testbatterien unterschiedliche und es gibt Fragebögen. Einer dieser Fragebögen kommt halt in die Institution. Und manchmal ist es bei diesen stark maskierenden den Kindern so, dass die Lehrer das nicht sehen, dass die sagen, nein, unauffällig. Besonders wenn es die Variante der ADHS ist, wo die Hyperaktivität nach innen gekehrt ist. Das heißt, ich habe keinen Störenfried in der Klasse sitzen. Ich habe ein kleines verträumtes Mäuschen da sitzen, was halt so ein bisschen verpeilt wirkt. Aber, und das ist jetzt ausschlaggebend, das stört nicht. So what?
Ja, das stört
mich.
Es stört nicht.
So what? Also, ne, ist ein bisschen verpeilt, ist vielleicht, keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht hat es, manchmal ist es so, vielleicht ist es ja eine LRS, kann ja sein, ne, was anderes. Aber dem zugrunde liegt halt was anderes, nämlich eine maskierende ADHS. Und das Problem ist dann halt, wenn die diesen Fragebogen ankreuzen und halt der sehr unauffällig ist, dann gibt es keine Diagnose, weil es muss ja in allen Bereichen
auffällig sein.
Deswegen ist es immer gut, dass man vorher wirklich mal ins Gespräch geht oder in 2, 3 oder 4 Gespräche mit der Lehrkraft.
Um einfach da zu sensibilisieren.
Genau, und hinzugucken und zu erklären, bei uns ist es so. Und in den meisten Fällen sind die ja auch, machen Lehrkräfte ja mit und hören hin und schauen auch hin und hinterfragen dann und gucken dann mal genauer aufs Kind. Und wenn das stattfindet, sehen sie es tatsächlich auch oft.
Ich finde das erstens mal sehr beruhigend, sehr ermutigend, was du gerade mitgibst. Und ich glaube, es ist erstmal so eine gute Hilfe, sich selber mehr damit auseinanderzusetzen, wenn man da Verdächte hegt. Mhm. Und wenn man auch vielleicht trotzdem eigentlich auch Sorge vor der Diagnose hat und jetzt durch dich vielleicht auch hört, es ist ermutigend, sie zu stellen und zu haben, weil sie eine Unterstützung sein kann auf verschiedenen Ebenen. Ja. Jetzt ist es tatsächlich so, es gibt ja auch eine andere Seite der Medaille. Medien spiegeln immer wieder den Eindruck, dass Diagnosen wie ADS, ADHS immer häufiger gestellt werden. Auch viele Erwachsene lassen sich mittlerweile diagnostizieren. Die Wartelisten für Diagnoseplätze sind sehr lang. Und bei vielen Menschen ist nicht die Neugier, sondern der Leidensdruck ja ausschlaggebend, um sich Hilfe zu suchen. Also es geht ja nicht darum, ich möchte auch zu den Menschen mit ADS und ADHS gehören, sondern da gibt es ja auch tatsächlich einfach etwas, was die Lebensqualität beeinflusst. Ja. Wie nimmst du dieses Missverhältnis aus gesellschaftlicher Wahrnehmung und individuellem Bedarf wahr?
Schwierig. Schwieriges Thema. Ja, also ganz wichtig ist die Differenzierung. Na? Also, Social Media, TikTok. Oh, okay, ich habe keinen TikTok-Account aus Gründen, aber ich kriege es so von anderer Seite mit. Ne? Das ist halt, dem haben wir zu verdanken, dass das so in Verruf gekommen ist, auch einfach. Ne?
Ja.
Also diese ganzen Selbstdiagnosen und jeder identifiziert sich und dann werden so ein paar Sachen in diesen 30-Sekunden-Videos in den Raum gerotzt. Und natürlich kann sich da jeder mit identifizieren. Ja, klar, also dann gehöre ich auch zum Team, ne? Das ist teilweise schon gefährliches Halbwissen in Anführungszeichen. Aber bei vielen stößt es aber auch in Gedanken an. Da haben wir den Lichtschalter wieder. Wo man dann anfängt zu gucken, ich lese mich mal ein. Vielleicht gehe ich mal von Social Media weg und schau mal, ob ich ein paar andere Fachartikel finde. Na, das ist so, es braucht ja immer etwas, was das anstößt, ne? Und den Ball so ein bisschen ins Rollen bringt einfach. Dann gibt es aber halt auch wieder diese Bewegung, dass es halt auch wirklich jetzt mehr in Dokumentation, also auch bei seriöseren Plattformen zu sehen ist, ne? Also die Öffentlich-Rechtlichen machen da gerade viel, Fachzeitschriften machen da gerade was. Das wiederum finde ich gut, weil denn das dient ja zur Aufklärung, ne? Letztendlich ist dann diese Bewegung, die sagt, ach ja, das ist gerade eine Modeerscheinung, alle wollen das jetzt. Das ist auch sehr schön, das lese ich auch oft in den Kommentaren. Ja, die Eltern, die wollen nur Aufmerksamkeit oder wenn es mit der Erziehung nicht klappt, dann schiebt man es halt gerne auf diese Krankheit. In diesen Aussagen sind so viele Fehlinformationen und so viel Unwissen drin, dass ich da schon, also ich belächle das mittlerweile, aber wenn du ein Elternteil bist, was sich gerade frisch damit auseinandersetzen muss, dann tut das einfach nur ganz, ganz schlimm weh. Und wenn du das zum Beispiel auch von einer Fachperson, von einem Therapeut, von einer Therapeutin oder von einer Lehrkraft gesagt bekommst, dann bringt das auch so diese Entschlossenheit, die man vielleicht am Anfang hat, um da mal was zu machen, auch wieder ins Wanken. Und das ist nicht so schön. Und viel wird ja auch nur nachgeplant verplappert von halt Social Media Plattformen. Viel sind noch Vorurteile und Stigmatisierungen aus den 90ern, wo da ja einfach noch so dieses Gedankengut war, das ist der Zappel-Philipp, der viel Fußball spielen muss, kriegen sowieso nur Jungs und Medikamente stellen die Kinder ruhig und sind Drogen, ne? Das schwappt leider nach 30 Jahren immer noch mit.
Ja, Wahnsinn.
Man kann sich nicht so gut davon lösen. Und wenn man sich jetzt mal wirklich von diesem losmacht und sich wirklich mal die harten Zahlen anschaut, ne, die Diagnosezahlen, die ja in den letzten Jahren so in die Höhe gestiegen sind, explodiert sind. So, jetzt kommt's. Das ist das Allerbeste an der ganzen Sache. Die Zahlen der diagnostizierten Kinder haben sich seit den 90er Jahren nicht geändert.
Ja.
Die sind gleich geblieben. Die Zahlen, die in die Höhe geschossen sind, das sind die spätdiagnostizierten Erwachsenen, die damals in den 90ern durchs Raster gefallen sind. Hier ist wieder das Stichwort Maskierung. Und jetzt, wenn wir uns die Erwachsenenzahlen, die ja so schrecklich in die Höhe geschossen sind, das ist wirklich, ich brenne für dieses Thema, du merkst es wahrscheinlich gerade, das sind spätdiagnostizierte Frauen. So, Frauen, bei denen die ADHS anders oder bei weiblich gelesenen Personen verläuft eine ADHS anders als bei männlich gelesenen Personen. Die ganzen Diagnostiken, die zurzeit durchgeführt werden, sind auf männlich gelesene Personen ausgerichtet. Weiblich gelesene Personen haben dann eine geringe Chance, es sei denn, es ist extrem stark ausgeprägt. Außerdem sind Mädchen und Frauen so sozialisiert worden, auch immer noch, dass sie angepasst sein müssen. Sie müssen lieb sein, sie müssen ruhig sein, sie müssen gefallen. Und auch wenn man als Elternteil da versucht, gegenzuwirken, an diesem Punkt sind wir noch nicht tatsächlich.
Es gibt drumherum noch eine ganze Gesellschaft, die Einfluss darauf
das,
nimmt.
Ne? Ja. Und das, was jetzt so diesen Boom, diese Kurve ausmacht, das sind ganz viele Frauen, die als Mädchen durchs Raster gefallen sind und nicht sich angepasst haben. Das sind Frauen, die wegen einer Depression, einer Angststörung, einer Essstörung das erste Mal ihre Vorstellung beim Psychiater oder beim Psychologen, bei der Psychologin hatten. Und im Verborgenen, darunter liegt dann die ADHS. Und ganz viel ist auch einfach, die Zahlen der Kinder sind gleich geblieben. Aber wir wissen ja auch, es gibt eine erbliche Komponente mittlerweile. Die Eltern setzen sich mit dieser Thematik gezwungenermaßen auseinander, weil sie ja ihr Kind betrifft. Und plötzlich merkt man, das ist ja wie bei mir. Also das kenne ich doch. Also die Probleme habe ich auch. Aber wenn dieser kleine Mensch diagnostiziert ist und so sehr ist wie ich, was ist denn dann mit mir? Und dann fängt man erst an, darüber nachzudenken. Und dann kommt so dieser Struggle. Das sind ja sehr oft Elternteile, die auch sehr emotional sind. Der Mental Load ist ein großes Thema. Es gibt diese hochfunktionale ADHS, in die man als Elternteil unter Umständen hinein gezwungen wird. Na, man muss einfach funktionieren, damit das alles am Laufen bleibt. Und darüber, also sehr viele der spätdiagnostizierten Erwachsenen bekommen ihre Diagnose, weil ihre Kinder die Diagnose im Vorhinein haben. Und das sind die Zahlen. Es ist keine Modeerscheinung. Wir haben nur mittlerweile die Möglichkeit, genauer hinzugucken, mehr zu differenzieren.
Absolut.
Und vor allen Dingen, was in den 90ern auch nicht war, wir haben das Internet. Wir kommen plötzlich an sehr, sehr, sehr schnell, an sehr, sehr, sehr viel mehr Informationen dran und müssen nicht immer einen Facharzt aufsuchen, sondern können uns erstmal sehr, sehr viel Informationen
sammeln.
Im Vorhinein sammeln und uns ein Bild davon
machen.
Genau,
und das dann im Endeffekt dann ja wieder mit Experten abgleichen.
Genau.
Das schließt jetzt ja natürlich ein bisschen den Kreis. Du hast am Anfang was zu mir gesagt. Du hast gesagt, in deiner Arbeit als Logopädin, Neurodivergenzen ziehen sich gegenseitig so ein bisschen an. Du bist selber Mutter und bist halt nicht nur Mutter, sondern bist auch Frau und hast vielleicht ja auch dich in den Kindern so ein bisschen wiedererkannt, mit denen du arbeitest. Du hast selber dir die Diagnose stellen lassen.
Richtig, ja.
Und was hat dir das bedeutet und worauf hat es Einfluss?
Sehr viel und auf alles.
Glaube ich.
Ist jetzt, warte, lass mich zählen, 1 Jahr und 3 Monate her. Und es hat sich einfach unfassbar viel seitdem verändert. Und es hat Einfluss auf alles, auf auf mein ganzes Leben. Die Geschichte, wie ich zu dieser Diagnose gekommen bin, ist tatsächlich lustig. Also so im Nachhinein habe ich gelacht, währenddessen habe ich geweint. Also meine Arbeit mit den Kindern, die gibt es schon seit ganz langer Zeit, seit sehr vielen Jahren. Divers gedacht gab es zu dem Zeitpunkt auch schon. Divers gedacht war zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr ungefähr alt. Und ich weiß noch, es war der Sommerurlaub. Ich hatte mir so spaßeshalber Bücher mitgenommen von diagnostizierten Frauen, geschriebene Bücher und ein Fachbuch und wollte einfach so für diese Vers gedacht mich ein bisschen mehr einlesen. Und ich weiß noch, wie ich in der Sonne saß und dann auch so Nachrichten von divers gedacht von Müttern bekommen habe. Und da gab es diese eine Nachricht, die Mutter war gerade frisch selbst diagnostiziert und hat mir den ganzen Struggle, den sie so hat im Leben, geschrieben und wie sehr sie jetzt erleichtert ist, dass sie jetzt eine Erklärung dafür hat und dass sie jetzt anfangen kann zu heilen. Und ich las das und habe mir gedacht, aber das bin ja ich. Das bin ja ich. Ich fühle mich genauso und ich habe genau den gleichen Struggle. Und das war bei mir der Lichtschalter. Der hat den Stein ins Rollen gebracht.
Ja, das glaube ich.
Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch über Frauen und Mädchen mit ADHS. Das hatte ich dabei. Das habe ich dann nach dieser Nachricht sofort gepackt und angefangen zu lesen. Und das hat die Kugel, die ins Rollen kam, extremst beschleunigt. Und es war ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, mir das selber einzugestehen. Und hat aber auch gleichzeitig unfassbar viel erklärt, dass ich diesen Zugang zu den Kindern habe. Dass
Total.
Ich so gut funktioniere und andere Tage habe, an denen überhaupt nichts funktioniert, wo ich völlig überfordert bin, dass ich mit Geräuschen nicht so gut zurechtkomme. Also Reiz, ne, es ist ja auch eine Reizfilterschwäche und bei mir spielen Geräusche eine ganz, ganz große Rolle. Und es waren so viele, viele Kleinigkeiten und gleichzeitig ist es so, dass die spätdiagnostizierten Frauen ja schon in der Pubertät anfangen, genauso wie ich, Strategien zu entwickeln, um Sachen zu umschiffen, die ihnen nicht so leicht fallen. Ne? Und das ist ein super schönes Kartenhaus, was wirklich, wirklich lange richtig gut funktioniert. Aber irgendwann gibt es einen Wendepunkt. Bei mir war dieser Wendepunkt zweifache Mama, ein Job, den ich über alles liebe, aber gleichzeitig divers gedacht, das ist halt auch Arbeit einfach. Ich liebe das, auch das liebe ich sehr, aber es ist krass viel Arbeit. Und wir haben uns wohntechnisch vergrößert. Also ich hatte plötzlich einen doppelt so großen Haushalt, Quadratmeter technisch gesehen. Und das, was das Tüpfelchen zum Überlaufen gebracht hat, also das System Zahnrad in Zahnrad, das hat richtig gut funktioniert. Und dann kam es, dass die Ferienbetreuung aufgrund von Umbauten in der Schule in einem anderen Stadtteil stattgefunden hat. Das heißt,
großartig.
Ich musste meine Routine und meine Struktur komplett abändern, damit ich das Kind rechtzeitig in der Ferienbetreuung habe und das andere Kind rechtzeitig in der Kita, damit ich rechtzeitig bei der Arbeit sein kann. Und das waren 3 Wochen, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Das war mein Wendepunkt. Und danach, ich war danach fertig mit der Welt. Das hat ein Vierteljahr gedauert, um mich davon zu erholen. Und in diesem Vierteljahr ist mir auch bewusst und klar geworden, es war ein schrecklicher Sommer und ein schrecklicher Urlaub. Und im November hatte ich dann die Diagnose.
Ich höre dir zu und ich denke gerade viel darüber nach, was wir auch heute schon besprochen haben. Bei den Kindern ist oft ein hoher Leidensdruck. Da kann sich über einen sehr langsamen, kleinschrittigen Prozess sehr viel Traurigkeit, sehr viel Selbstwertverlust irgendwie einschleichen. Und da wächst man auf im Gedanken von, ich bin zu viel, ich bin irgendwie anders. Und das bedeutet ja auch für die Kinder viel weniger Sicherheit und Orientierung zu empfinden. Und in meiner Arbeit liegt der Fokus ja deshalb auch auf den Eltern, ihrem Stress beim Regulieren, dem vieles anders zu empfinden und dem, was es braucht, um für ihr Kind sich und für sich einzustehen, irgendwie zu helfen. Und jetzt bist du ja, ohne es zu wissen, als neurodivergentes Kind groß geworden. Was hättest du dir im Rückblick aus deinem heutigen Wissen für dich und vielleicht auch für deine Eltern gewünscht? Und wie sehr beeinflusst das denn deine Arbeit heute?
Ja, ich muss dazu sagen, ich glaube, ich hatte wirklich großes Glück. So vom Elternhaus her waren wir gut aufgestellt. Also es spielt ja viel damit rein, ne? Also ein Kind, ein neurodivergentes Kind, so im Allgemeinen jetzt erstmal, braucht ja tatsächlich mehr Zuarbeit von den Eltern. Wenn aber beide Elternteile arbeiten gehen, weil sie die Rechnung bezahlen müssen, dann ist das schwer. Also wir alle kennen diesen Struggle als Mütter zwischen Arbeit und Care-Arbeit. Ne? Jetzt war es bei uns so, dass ich als Kind das große Glück haben durfte, dass meine Mama die ganze Zeit da war. So, dass diesen Struggle, den die Mütter heutzutage haben, hatte meine Mama nicht.
Ja.
Und auch wenn wir das alle nicht wussten, haben meine Eltern intuitiv aus dem Bauch unfassbar viel richtig gemacht. Besonders meine Mama. Es ist ja so, dass Kinder mit ADHS starke Grenzen brauchen. Wir brauchen einen Zaun, der fest ist und der unumstößlich ist. Das ist die Grenze. Aber innerhalb dieses Zauns ist ein wunderschöner Garten, wo man auch flexibel drin sein darf.
Mhm.
Und Sachen, wo man sich selber ausprobieren darf, wo man selbstbestimmt sein darf. Und gleichzeitig braucht man ja als Kind Zuarbeit bei Sachen, die man nicht leisten kann. Zum Beispiel bei der Selbstregulation oder bei der Selbstorganisation. Großes Thema bei mir gewesen, ganz, ganz schlimm. Und das hat besonders meine Mama richtig gemacht. Ich hatte das alles einfach. Diese Zuarbeit, die ich hatte, das kam alles. Ne? Mir wurde viel geholfen. Ich war nicht alleine und gleichzeitig durfte ich machen, was ich wollte irgendwie. Also es ist so im Nachhinein ist da sehr, sehr viel, nicht alles, aber sehr, sehr viel richtig gelaufen. Ne? Zum Beispiel dieses Thema Logopädie. Mit 15 Jahren wusste ich, dass ich Logopädin werden möchte, aber meine Mama war diejenige, die meinte, sag mal, weißt du eigentlich, was Logopädie ist? Und ich so, nö. Und sie so, guck mal, hier unten in der Stadt, da gibt's eine Praxis, du hast ja bald ein Praktikum, geh doch mal hin, schaust dir doch mal an. So bin ich an die Logopädie gekommen, weil meine Mama gesagt hat, guck mal, da. Und na, also es war so der Volltreffer und alles aus dem Bauchgefühl, weil sie auch meinte, ich glaube, das ist was für dich, schaust dir mal an. Und es war lieber auf den ersten Blick mit diesem Berufsbild, ne? Und es war nie irgendetwas anderes. Es war von Anfang an, also wie gesagt, es war lieber auf den ersten Blick so, Punkt. Und das ist es immer noch. Ja, was ich mir wünsche so im Nachhinein.
Vielleicht ja auch für andere Eltern. Also ja. Ich meine, wenn du das Glück hattest, eines guten Zaunes mit viel Selbstbestimmtheit und auch einer liebevollen Führung, die dich sehr mit deinem Potenzial gesehen hat. Du siehst ja in deiner Arbeit, das ist nicht zwingend der Standard.
Genau.
Wenn du da jetzt hinguckst.
Also ein großes Thema bei ADHS ist emotionale Dysregulation. Die starken Gefühle, die hochkochen. Und damit meine ich nicht nur Wut, Ärger, Traurigkeit oder ungerecht behandelt fühlen, sondern zum Beispiel auch starke Freude, dieses Überspringen.
Schwängliche.
Ja, dieses zu viel, dieses, ich könnte ein Kissen zerreißen, weil ich mich so
und
doll
freue. Und sich
nicht
mehr stoppen können.
Genau, nicht
mehr
stoppen können, nicht mehr. Und dann halt dieses Feedback zu bekommen, weil jetzt reicht's aber, reiß dich mal zusammen. So, kannst du nicht oder willst du nicht? Na? So, die Antwort ist übrigens, kann nicht. Kann ich nicht. Ich will das wirklich, aber ich kann es gerade nicht. Kann es nicht.
Ja.
Und die Begleitung der starken Gefühle. Das ist halt eine Sache, dass sehr viele Kinder immer noch, geh auf dein Zimmer, beruhig dich erstmal und dann können wir weiterreden. So, und das ist dieser eine Punkt, der auch bei mir ein Stück weit gefehlt hat. Neurodivergente Kinder, Menschen mit ADHS können sich nicht immer alleine beruhigen. Die brauchen eine Co-Regulation. Ja. Wenn sie die nicht bekommen, dann kann das sehr, sehr lange und sehr, sehr, sehr schief gehen. Und ich kann mich an Momente aus meiner Kindheit erinnern. Da lag ich noch im Gitterbett. Ich lag noch im Gitterbett und ich glaube, ich hatte einen Meltdown und ich habe meinen Kopf immer wieder gegen das Kopfteil vom Bett geworfen, gehauen.
Ja.
Ne? Und ich habe dieses Bild irgendwie noch vom Kopf. Und mein Papa kam und hat mit mir geschimpft, weil ich so laut gewesen bin, weil ich so geweint habe. Und ich sollte mich jetzt beruhigen und ich sollte jetzt aufhören zu weinen. Und wäre ja alles gar nicht so schlimm. Irgendwie sowas. So, ne? Das sind aber nur Sachen, und ich mache da meinen Eltern überhaupt keinen Vorwurf, das sind halt nur Sachen, die kannst du nur wissen, wenn du über das Thema Bescheid weißt.
Ja, und jetzt muss man auch dazu sagen, ne? Deine Eltern und auch meine Eltern haben es gar nicht gelernt, mit Emotionen im Kontakt zu sein. Weder denen ihrer Eltern noch ihrer eigenen. Und jetzt kommt da ein Kind und eine Gesellschaft, die uns plötzlich vermeintlich abverlangt, das ist möglich. Du kannst mit Emotionen umgehen. Und die sitzen da und denken, aber dieses Kind schlägt den Kopf gegen die, das macht man nicht.
Ja.
Man macht es einfach nicht. So, das sagt das Gehirn. Man macht es nicht. Hör bitte auf. Und das, was ja passiert in den Eltern, ist so eine zwingende Hilflosigkeit.
Ja.
Ich kann hier gerade nicht selbstbestimmt sein. Ich kann dem Kind sagen, mach es nicht und es macht weiter. Und plötzlich kommt ja auch oft ein Gefälle, und das ist in meiner Arbeit sehr häufig, ne?
Wut.
Ich habe es dann viel mit Eltern zu tun, die empfinden Wut. Entweder richtet sie sich nach innen gegen sich und frisst sie auf, oder sie werden, und ich möchte das an der Stelle kurz erläutern, grob mit dem Kind. Ja. Ich habe in all der Zeit, die ich Eltern betreue, keine Eltern vor mir gehabt, wo ich das Gefühl hatte, oh, die muss ich aber wirklich beim Jugendamt melden, das geht gar nicht. Ich habe aber Eltern erlebt, die mir sagen, ich habe den an den Schultern gefasst, gedrückt und hingesetzt einfach ins Bett. Ja. Und die sagen mir das mit der Press und dem, ne, in der Stimme, und ich sehe das, wie viel das in denen macht, und dann bricht alles los und die weinen. Weil das ist, was sie nicht an sich ertragen.
Ja, das ist auch das ist ja auch aus der Not. Das ist ja auch eine Notsituation, ne? Also wir haben ja diesen Fight-or-Flight-Modus. Und ganz viele Eltern rutschen ja durch diese Hilflosigkeit, ne? Hör auf, hör auf zu weinen, hör jetzt auf, beruhig dich. Ohne, wenn man nicht den Background hat, wenn man nicht weiß, okay, jetzt täte Kälte gut, jetzt täte Vagusstimulation gut, jetzt täte eine Umarmung gut, ne? Mitgehen, nicht dagegen gehen. Wenn man das nicht weiß, dass diese Hilflosigkeit, das macht Wut. Und
natürlich.
Ne? Und das ist total schwierig. Und ja, unsere Eltern, ich habe einen sehr alten Papa gehabt, ne? Der wäre jetzt über so um die 85, also Nachkriegskind tatsächlich. Die sind ja noch viel weniger mit emotionaler Arbeit. Also so quasi gar nicht, ne? Und dementsprechend, deswegen möchte ich das nochmal betonen, im besten Wissen und Gewissen und tatsächlich wesentlich besser als manch anderer vielleicht aus dieser Generation wurde damit umgegangen. Aber so für mich, was ich so mitnehme, das sind halt genau die Sachen, die ich anders mache.
Die Momente, wo man anderes Handlungspotenzial an die Hand geben kann.
Genau.
Ja, verstehe ich gut.
Auch einfach, weil ich mehr weiß, ne? Wissen ist Macht,
total.
Also lasst uns mächtig sein. Wenn ich ein Kind, ob es jetzt mein eigenes ist oder bester Freund, beste Freundin oder auch bei der Arbeit, ne? Also ich habe ja sehr, sehr viele Kinder mit einer Neurodivergenz. Ich habe zum Beispiel ein Kind mit einer fetalen Alkoholspektrumsstörung. Die haben ja auch emotional ganz, ganz, ganz viel dabei, ne? Und ich gehe hin und sage, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe, dass du gerade Not hast. Ich sehe, dass du starke Gefühle hast. Ich könnte mir vorstellen, du fühlst dich gerade so und so. Was kann ich tun, damit es dir besser geht? Und was kannst du tun, damit es dir besser geht? Was brauchst du? Ich bin hier. Ich bin hier auf, Habt-Acht-Stellung. Ein Wort von dir und ich renne los und bringe dir, was du brauchst, damit es dir besser geht. Und wenn es eine Umarmung oder sonst was ist, ne? Und das ist dieser Unterschied. Ich achte sehr, sehr auf das Emotionale. Ich gucke, geht's den Kindern gut? Geht's denen gerade nicht gut? Wenn die starke Gefühle haben, was ist es denn genau? Ist es Traurigkeit? Ist es Wut? Oder ist es, ich fühle mich gerade sehr ungerecht behandelt? Weil das spielt da ganz doll mit rein, dieses ungerecht behandelt Gefühl. Alleine schon durch die ganze Schulthematik. Und das ist das, was ich so mitnehme und verändere, genau. Und seitdem ich meine Diagnose habe, und das war halt auch, ne, also ich habe von diesem Sommer ja gerade erzählt, wo dann plötzlich das Kartenhaus zusammengefallen ist, das war, deswegen, ich kann es so gut fühlen. Ich fühle die Kinder, ich fühle aber auch die betroffenen Eltern mit diesen Kindern, weil ich selber in dieser Situation bin oder war. Ich kenne dieses Gefühl, wenn du machtlos bist.
Und ich finde, es verändert alles, wenn wir die Dinge nicht nur verstehen, wissen, sondern auch mitfühlen können, weil wir eine andere Erkenntnis darin haben zu dem Wissen, die es so gibt. Ich habe ja grundsätzlich den Eindruck, immer wenn ich deine Inhalte so sehe, dass sie sehr dazu einladen, durch dieses bessere Selbstverständnis, was du förderst, ne, und diese klareren Grenzen auch gegen Vorurteile von anderen, dass das dazu einlädt, mehr Leichtigkeit im Alltag zu empfinden. Ja. In diesem wuseligen Alltag von neurodivergenten Familien, die jeden Tag diesen Alltag stemmen, den von außen eben auch keiner sieht. Ja. Ne? Also diese emotionale Dauerbelastung, die sieht ja einfach keiner. Was braucht es denn aus deiner Sicht, damit die Inklusion von Neurodiversität im Außen leichter wird?
Also die Sache ist ja die, was wir Menschen nicht kennen, was irgendwie anders ist, was nicht so ins Schema F passt, das ist beängstigend. ne, das ist anders, das wollen wir nicht bei uns haben, das ist schwierig, keine Ahnung. Und ich finde halt, es braucht mehr Aufklärung in allen Bereichen. Also es sollte nicht mehr so, oh, wir haben eine Diagnose, ne, sondern eine Neurodivergenz, alles klar. Wenn ich ein Kind habe, das lispelt und eingeschult werden soll, sage ich ja auch nicht, oh, es lispelt, na, wird es jemals Schokolade schreiben können? Ne? Sondern, es lispelt, ja gut, dann gleichen wir das irgendwie aus und dann schauen wir mal weiter, wie es läuft. Ne? Wir brauchen einfach mehr Aufklärung, dass es normalisiert wird, weil wenn wir es kennenlernen, wenn wir wissen, wie es funktioniert, was das Gute, was das weniger Gute ist, wenn es halt nicht mehr so befremdlich ist, sondern einfach dazugehört, dann haben wir es eigentlich. Also ich finde es ganz schwierig und ich bin da sehr im Austausch und im Kontakt mit vielen Lehrkräften. Neurodivergenzen gehören zu der normalen Ausbildung, sei es jetzt Studium oder Referendariat, gehört nicht dazu. Und wir reden ja immerhin von jetzt alle Neurodivergenzen, auch Hochbegabung, Autismus-Spektrum, ne, der ganze alles. Jedes fünfte Kind, das ist eine Menge.
Ja, das ist eine Riesenmenge.
Warum gibt es kein Semester oder irgendwie eine fachliche irgendwie, was man halt wirklich mitmachen muss, zum Thema Neurodivergenzen, wenn man als Lehrkraft, also ausgebildet wird, ne, oder das studiert. Das, was die Lehrkräfte wissen über dieses Thema, das ist alles intrinsisch. Das ist alles, ich zeige Interesse, ich lese mich ein, ich bezahle meine Fortbildungen oder ich suche aktiv nach Fortbildungen, die mir im besten Fall hoffentlich refinanziert werden, damit ich mich da ein bisschen einlesen kann. Also das ist nicht selbstverständlich.
Guck mal, und jetzt machen wir die Schublade Schule ja nochmal ein Stück auf. Nur was mir gerade auffällt daran, meine Nichte, liebe Grüße an der Stelle, hat Grundschullehramt studiert und etwas, was ich an ihr nochmal mit feststellen durfte und an ihrem Weg, ist halt wirklich, dass dieses Wissen nicht vermittelt wird im Studium und dass aber dann Lehrkräfte in den Klassenraum gestellt werden und konfrontiert sind mit echten Kindern. Und die haben im Gepäck Lehrmaterial und Wissensvermittlung und vor sich sitzen haben sie aber Menschen, die so, in die kannst du das nicht einfach reinprojizieren und reinlegen, sondern du musst gucken, bei wem kann ich welche Schublade wie öffnen, um das da reinzulegen. Weil, ne? Die wollen ja auch sich zufrieden fühlen mit ihrer Arbeit, Wissen gut vermitteln zu können. Und wir haben viel darüber schon gesprochen auch, dass sie auch sagt, so, es fehlt auch wirklich dieses, dass wir einen Blick darauf haben, wie sich Kinder fühlen. Ja. Das hat natürlich viel mit meiner Arbeit wieder zu tun. Und ich glaube aber, dass das so, wenn ich auch heute dir nochmal zuhöre, dass ich merke, es bestärkt mich immer wieder, dass wir einerseits ganz viel im Thema Selbstverständnis und Psychoedukation unterwegs sind und zum anderen aber auch in der Bereitschaft, Emotionalität von Gegebenheiten mitdenken zu können. Wir müssen nicht mit jedem mitfühlen können. Wir müssen nicht an jeden andocken können. Aber wir müssen ein Verständnis dafür entwickeln, um es nicht ablehnen zu müssen. Ja. Ich hatte eben, als du das so gesagt hast, hatte ich den Satz im Kopf. Ich glaube, dass eine Diagnose am Ende des Tages nicht das Ende eines Weges
Nein.
ist. Im Endeffekt ist es der Anfang für einen ganz neuen Weg.
Richtig.
Der kann erfolgreich sein, der kann beflügelnd sein, der kann ermutigend sein, der kann inspirierend für andere sein. Und das ist das, was ich heute aus dem Gespräch sehr mit dir mitnehme.
Ja.
Und dafür bin ich sehr dankbar, Wiebke, dass du so ermutigend auf dieses Thema der Neurodiversität guckst, anstelle von kümmere dich, es ist schlimm.
Ja, danke schön. Ja, das ist, glaube ich, einfach. Genau. Ich danke dir sehr, dass ich dabei sein durfte, weil auch ich fand dieses Gespräch einfach wirklich toll und fantastisch. Aber genau das ist es. Es ist halt kein Ende. Ne? Es ist ein Anfang, aber ich gehe halt nicht den Weg, den ich eigentlich vorhatte zu gehen, sondern ich gehe mal in die Abbiegung rein und um die Kurve und schau mal, was dahinter ist. Ne? Und was ich halt auch über die Jahre gelernt und gesehen habe, also auch durch diese zwei süßen Mäuse, die sich da im Nachgang gemeldet haben, die werden alle groß.
Ja, total.
Die machen ihren Weg, die werden alle glücklich. Die machen vielleicht Abitur, vielleicht auch nicht, vielleicht, aber sie finden ihren Weg und machen das, was sie machen wollen. Und das fand ich halt auch so schön, weil es ist keine Krankheit und es ist kein, wenn die Diagnose frisch ist, darf man traurig sein, weil einmal kurz das ganze Regal, was man sich so schön sortiert hat, einmal komplett durchgeschüttelt wird. Aber dann fängt man halt an, es wieder neu zu sortieren und dann läuft es auch wieder.
Und vielleicht ist dann das neu sortierte Regal auch viel befreiender viel mehr mit dem bestückt, was uns ausmacht. Ich danke dir, Wiebke, für dieses unfassbar schöne Interview. Ich danke dir für die schönen Bilder im Kopf. Ich danke dir für deine Flexibilität im Kopf, für alles, was du darin mitbringst. Ich spiegel mich darin so sehr wieder und es dockt so viel auch an meine Familiensituation an. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du zu diesem Gespräch ja gesagt hast. Schön, dass du heute da gewesen bist.
Vielen, vielen Dank, liebe Ini. Danke.